Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 22. April 2021. Hier ist Folge 84. Und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Kanzlerwahlverein. Wobei, für dieses Ergebnis können wir jetzt wirklich nichts. Laschet, Baerbock 21 oder nach neuesten Umfragen Baerbock, Laschet 21. Ja, und also da kann man sich drauf gefasst machen, einer von beiden wird Bundeskanzlerin.
Bis zur Bundestagswahl ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist natürlich, ob jetzt Lockdown Söder die bessere Wahl gewesen wäre. Ich muss sagen, wir hatten es uns schon fast gewünscht aus rein journalistischer und satirischer Sicht. Da hätten wir noch mehr Angriffspunkte. Aber wir werden schon auch Angriffspunkte bei den beiden jetzigen Kandidaten finden. Das kann ich Ihnen versprechen. Also der Armin aus Aachen, der soll es jedenfalls machen. Er soll die Union in eine neue Regierung führen. Und auch dann, wenn es dann am Ende bloß dazu reicht, Juniorpartner zu werden. Alles besser als Markus Söder?
Es gibt doch auch in unserem Land das Grundgefühl, wir wollen auch mal die Bayern schlagen. Wir wollen auch mal Erster sein.
Ja, man wird sehen. Benjamin und ich, bei uns steht es jetzt übrigens unentschieden. Er war für Baerbock, ich für Habeck und du warst für Söder, ich war für Laschet. Also was heißt waren, wir haben darauf getippt, so muss man es ja sagen. Und wir werden uns heute die beiden Sieger, also Baerbock und Laschet, mal ganz genau anschauen. Denn vor allem Frau Baerbock, die kommt ja in den mainstreamigen Medien immer sehr wohlwollend und ja, ich würde auch sagen unkritisch weg. Und wir wollen da heute einen kleinen Perspektivwechsel hervollziehen.
Und auch zu Armin Laschet haben wir einiges zu berichten. Vor allem auch über die Personen, die hinter Armin Laschet die Fäden ziehen und möglicherweise demnächst großen Einfluss im Kanzleramt haben werden. Und natürlich werden wir die Corona-Thematik nicht aus den Augen verlieren, denn Wahlkampf und Kanzlerkandidaten, die haben ja auch massiven Einfluss auf die Pläne zur Pandemie-Eindämmung.
Das sage ich dir aber. Aber wir starten wieder mit Zuschauerpost. Ihre E-Mail-Adresse, die des Vertrauens, die lautet weiterhin basta-berlin@snanews.de. Und als Reaktion auf die vergangene Sendung, wo es ja auch um Kinder, Masken und Schnelltests gegangen ist, da hat uns MM geschrieben. Und Folgendes war dort notiert, Zitat: Mein Kumpel arbeitet für einen Sanitätsdienst und führt Schnelltests an Schulen durch. Er bekommt auch Einblicke in die Ergebnisse und weitere Abläufe. Er berichtete mir ein Zwischenfazit. Circa 10.000 Tests, davon 20 positiv. Davon 16 PCR positiv bestätigt. Das bedeutet eine Positivquote von 0,16% bei den getesteten Schulkindern.
Und deshalb, sagt MM, bestätige das die bisherige Annahme, dass Kinder weniger zum Infektionsgeschehen beitragen. Wir können die Zahlen natürlich jetzt nicht nachprüfen, aber wir hatten in der vergangenen Woche ja bereits ähnliche Beispiele genannt. Sowieso haben wir viele Reaktionen auf diese Kinder- und Testthematik bekommen.
Vielen Dank für Ihre Zuschriften, ja.
Ausnahmslos hieß es da, lasst bitte die Kinder in Ruhe.
Ja, richtig. Dem schließe ich mich an. Und wir bleiben auch beim Thema Roman. Der hat uns auch als Reaktion auf Folge 83 geschrieben, dass man in Sachsen seine Schulkinder selbst zu Hause testen kann. Ein entsprechendes Formular zum Ausfüllen, abgeben, also ausdrucken und dann abgeben, das könne man dann auch bei der Stadt herunterladen. Und damit erspare man eben den Kindern diesen Stress in der Schule.
Das fand ich interessant.
Ja.
Dass man diesen Test dann auch benutzen kann, um einkaufen zu gehen oder zum Friseur.
Genau. Mit diesem Wisch, da können dann auch die Erwachsenen natürlich einkaufen und beziehungsweise dann in den Friseurladen gehen. Spannende Geschichte. Für den Test muss man dann allerdings selber zahlen, aber dann zu Hause machen. Also Vertrauen.
Also es gab aus unterschiedlichen Bundesländern Mails zu dem Thema, Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Dann wurde mir auch mal klar, wie unterschiedlich die Regelungen eigentlich sind.
Ja.
Also Nordrhein-Westfalen ist ein besonderes Beispiel. Da haben wir auch ein Dokument siebenseitig aus Bonn bekommen. Das ist ein Elternbrief an Eltern und Schüler, wo es dann heißt: Wenn man sich nicht testen lässt, dann kann man auch keine Arbeiten mitschreiben, dementsprechend keine Leistungsnachweise erbringen. Ich habe dann auch angerufen im Schulamt, in der Schulbehörde Nordrhein-Westfalen, mit dem Pressesprecher telefoniert. Mhm. Der war sehr auskunftsfreudig, beziehungsweise konnte mir genau sagen, jetzt gehen Sie bitte dahin auf die Homepage, dann das anklicken, das. Echt richtig gut drauf gewesen.
Aha.
Da habe ich also die Infektionsschutzverordnung NRW bekommen, dann habe ich unterschiedliche Pressemitteilungen bekommen und habe dann rausgelesen, das, was da stand, war so nicht richtig. Abschlussarbeiten können sehr wohl auch ohne Tests geschrieben werden. Dementsprechend war der Elternbrief auch nicht korrekt. Denn da heißt es ja eigentlich, überhaupt keine Leistungsnachweise können gebracht werden. Ja. Da habe ich dann auch gleich mal geschrieben. Er bot mir auch an, dass ich doch bitte eine Presseanfrage schreiben soll. Habe ich am Freitag gemacht mit Frist Dienstag, wo dann drin stand, ist es denn hier falsch formuliert? Wie ist denn das eigentlich? Abschlussarbeiten kann man doch schreiben. Bis dann keine Antwort erhalten, was ich ehrlich gesagt überraschend und schade finde.
Mhm. Werden wir Ihnen dann natürlich präsentieren, wenn es nachkommt. Aber in der Tat, pro Bundesland wieder völlig unterschiedlich. Vielen Dank, dass Sie uns dann eben auch immer darauf hinweisen. Ich wohne übrigens hier und da ist es so und so.
Ja, höchste Zeit für eine Bundesschulnotbremse.
Oh Gott.
Bundesschulpflichttestgesetz oder ähnliches. Ja, die Berliner laufen jetzt aber auch. Auch die Berliner Elternschaft und Schulpsychologen laufen jetzt Sturm gegen Testen in der Schule. Sondern man will das bitte zu Hause machen.
Ja.
Einiges los da draußen. Unsere Zuschauerin Antje findet die Tests für zu Hause auch weniger schlimm, als direkt in der Schule zu testen. Sie schreibt, unser Sohn, Erstklässler, und die große Viertklässlerin müssen in der kommenden Woche testen, wenn sie die halbe Klasse sagenhafte 1,75 Stunden pro Tag sehen möchten. Ganz großartig ist die Wahl, zu Hause oder in der Schule zu testen. Zu Hause machen es sicher alle so gewissenhaft. Ach, jetzt kommt die Ironie. Zu Hause machen sicher alle so gewissenhaft, dass die Testqualität nur erstklassig sein kann. Völlig gesunde Kinder zu testen ist irrsinnig teuer und nur noch schlimm für die Kinder.
So ist es. Antje überlässt übrigens ihren Kindern selbst, ob sie sich testen lassen möchten oder nicht. Schließlich seien es ja ihre Körper.
Vielen Dank für die Zuschrift und auch für diese persönliche Schilderung. Davon haben wir jede Menge bekommen und vieles haben wir gelesen. Ich gebe zu, dass wir es im Moment auch nicht schaffen, alle E-Mails allein nur zu lesen. Also am Freitag habe ich dann immer mal ein bisschen Zeit, dann schreibe ich schnell zurück. Ich habe bestimmt 20, 30 beantwortet. Dann kommen aber auch auf meine Mails kommen wieder Antworten. Wir geben uns Mühe. Danke.
Wir geben uns Mühe, genau. Sie waren stets bemüht, heißt es doch so.
So war's. Fünf Sätzen.
Wir kommen zu einer Mail von Ernst. Und die hat uns einen sehr interessanten Denkanstoß geliefert. Denn Ernst schreibt, wenn man sich in jungen Jahren von der Abenteuerliteratur fremder Völker verzaubern ließ, hat man früh erfahren, wie Medizinmänner und Schamanen den Regen herbeitanzen. Kam nach dem Tanz der Regen, war das dem Schamanen zu danken. Regnete es nicht, musste weiter und heftiger getanzt werden. Und wenn das auch nichts half, wurde der Stamm wegen Fehlverhaltens gegenüber den Göttern beschimpft.
Das kommt mir bekannt vor. Genau so funktioniert das laut Ernst auch im Kampf gegen das Virus. Zitat, wie kommen unsere Schamanen aus der Situation jetzt heraus? Die extensiven Tests treiben die Corona-Werte in die Höhe. Wenn Geimpfte künftig von Tests befreit werden, gehen mit Zunahme der Impfung die Tests zurück. Die Corona-Werte sinken, die Pandemie ist besiegt und der Tanz der Schamanen hatte Erfolg. Der neue Bundestag kann gewählt werden. Endlich mal Optimismus.
Ja,
endlich
richtig.
Mal, danke.
Danke, Ernst, wirklich klasse. Die Frage ist jetzt natürlich noch, ob mit Schamanen Merkel und die Oberen gemeint sind oder unsere Volksexperten Drosten, Lauterbach oder Priesemann. Also das Kriegsbeil gegen Grundrechte und Grundgesetz, das ist ja jedenfalls schon sehr lange ausgegraben. Doch, oh Schreck, Häuptling Angela Sitting Bull Merkel möchte quasi ja in die ewigen politischen Jagdgründe eingehen. Und der politische Kampf um die Nachfolge ist jetzt eröffnet.
Im Ring in der schwarzen Ecke Armin, der westfälische Kugelblitz Laschet. In der grünen Ecke Annalena Crazy Kobold Baerbock. Doch bevor wir uns mit der Analyse dieser beiden Lager beschäftigen, dieser deutschen Hoffnungsträger, da wollen wir das Feld zunächst unseren investigativen Kollegen von Konsens TV überlassen.
Ja, aus gegebenem Anlass mit einer Sondersendung. Wir wünschen viel Spaß.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Sehr geehrte Zuschauende und Bürgernde, wir begrüßen Sie zu einer Sondersendung.
Schwerin. In Schwerin-Schöneberg hat das Weltwirtschaftsforum seine Entscheidung für die Kanzlerschaft der kommenden 16 Jahre bekannt gegeben. Den Zuschlag erhielt die 40-jährige Annalena Charlotte Alma Baerbock. Als Mutter von zwei Kindern und einem Mann habe sie, so eine Pressemitteilung des Forums, ohnehin kaum Zeit, sich in die Politik von Unternehmen und Wirtschaftsführern einzubringen. Sie sei damit die perfekte Wahl.
Die Politikerin, die formal der Grünen Partei zugeordnet wird, hat bereits erste Akzente gesetzt. So versprach sie in einer ersten Stellungnahme die Abkehr von der Lohnarbeit. Arbeit sei nun Freizeit bzw. Ehrenamt.
Jeden Tag setzen sich Menschen, setzen sich Lehrerinnen und Pfleger, Forscherinnen und Landwirte ehrenamtlich für diese Gesellschaft ein.
Weitere Ad-hoc-Maßnahmen des Kabinetts Baerbock sind Die Einführung eines Fleischtages pro Woche in Kantinen zum Zweck des Minderheitenschutzes. Die Einführung einer Ausgangssperre zwischen 0 und 23.59 Uhr sowie zwischen 23.59 Uhr und 0 Uhr sowie ein Verbot des Klimawandels.
Fußball als Nationalsport der Deutschen hat ebenfalls ausgedient. Die passionierte Trampolinspringerin und dreifache Dritte bei deutschen Meisterschaften ordnete eine Turnmutter-Jahn-Kampagne an. Noch am Nachmittag bat Baerbock in die Werner-Seelenbinder-Halle und ging mit gutem Beispiel voran.
Das aktuelle Kabinett Merkel wird mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Dies betrifft auch den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Der heutige Leiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wird ebenso versetzt wie Bundes- und Bundesinnenminister in Horst Seehofer. Seehofer kommentierte erfreut:
Da wird man sprachlos. In Österreich regieren auch die Grünen. Die Grünen.
Der Leiter des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zeigte sich optimistisch, neue Aufgaben für die ausgeschiedene Führung zu finden.
Na, es wird sicher neue Arbeitsplätze geben. Wir werden Roboterreparierer brauchen, wir werden Drohnendispatcher brauchen und so weiter. Wir können diese neuen Berufe noch nicht alle voraussehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es neue Möglichkeiten der Beschäftigung geben wird.
Die berufliche Zukunft von Peter Altmaier und Heiko Maas hingegen ist bereits geklärt. Beide gehen in die Filmbranche. Der ehemalige Wirtschaftsminister Altmaier übernimmt die Hauptrolle in der Märchenverfilmung Der süße Brei. Bundesaußenminister Maas gibt den kleinen Muck. Produziert werden beide Verfilmungen vom neu geschaffenen Koboldministerium.
Die Kulturrevolution ist damit in vollem Gange. Glückwünsche und Ratschläge erreichten Baerbock, der sympathischen Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, aus der gesamten Republik. So auch von Politik-Urvater und Hobbygärtner Cem Özdemir aus Stuttgart.
Der Politiker braucht den Instinkt und das Gespür dafür, was ist jetzt wichtig, was ist interessant und was bewegt die Menschen.
Ganz getreu dem Motto, vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Aachen. Die christlichen Volksparteien CDU und CSU haben sich entschieden, die künftige Regierung Baerbock als Juniorpartner und Wahlkampfhelfer zu unterstützen. Als Spitzenkandidat der Union soll der bislang völlig unbekannte Aachener Lokalpolitiker Armin Laschet den auf eine grün-schwarze Koalition ausgerichteten Wahlkampf leiten.
Innerhalb der neu gründenden Staatsregierung will sich Laschet für innovative Motivationsmodelle stark machen. Die durch Corona und Wirtschaftseinbrüche gebeutelte Bevölkerung soll durch ein eigens gegründetes Karnevalsministerium von möglichen Grundrechtseinschränkungen abgelenkt werden. Rosenmontag soll ein deutschlandweiter Feiertag werden.
Ich selbst muss am Rosenmontag in Berlin sein. Das ist völlig bescheuert. Aber manchmal muss man auch solche Sachen machen.
Weitere Pläne Laschets sind dem Vernehmen nach restriktive Grenzkontrollen zwischen Deutschland und dem Freistaat Bayern, um die dortigen Hochinzidenzgebiete und die ansässigen CSU-Politiker effektiv vom Rest der Republik abzuschirmen. Laut dem NRW-Politiker könne sich diese Maßnahmen aber variabel von Tag zu Tag neu gestalten, um dann am Ende wieder auf die Ursprungsmaßnahmen zurückzukommen, um dann wieder geändert zu werden.
Des Weiteren plant Laschet eine bundesweite Kochsendung im öffentlich-rechtlichen Bezahlfernsehen. Der Titel: Armin, jeder kann dich sehen. Als Gegenprogramm zu dem von Baerbock angekündigten Zwangsveganismus will der Aachener Gourmet sich vor allem an die Zubereitung regionaler Traditionsgerichte wagen.
Ich mag sie, also ich mag jetzt nochmal Pumpernickel und Schinken, Stippmilch, muss ich mich jetzt mal heute Abend überzeugen lassen. Das kenne ich noch nicht so gut und Grünkohl und Mettwurst natürlich, das ist etwas Besonderes.
Wir bekommen soeben eine Eilmeldung eingereicht. Armin Laschet wird doch nicht Spitzenkandidat der Unionsparteien. Diese Entscheidung sei endgültig und von ganz oben entschieden worden.
Wie der CSU-Vorsitzende Markus Söder in Moskau mitteilte, fühle er sich von der Entscheidung geehrt. Die Würfel seien gefallen, er nehme dankend und in Demut das Votum an. Eine Krönung Söders ist für den Herbst 2021 im Olympiastadion in Sotschi geplant.
In diesem Sinne, solidarische Grüße und einen guten Abend.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Ja, ausgezeichnet. Also das mit den Herrn Söder werden wir beide dann nochmal nachprüfen. Sie wissen ja immer, Zwei-Quellen-Prinzip. Jetzt schauen wir mal, ob das dann auch wirklich stimmt. Wir gehen erstmal weiter von den Spitzenkandidaten Armin Laschet und Annalena Baerbock aus. Aus der Tiefe des Raumes kommt dann hoffentlich nicht Sitting Bull Merkel. Es gibt ja so viele alternative Theorien im Moment.
Klar.
Merkel lässt die alle machen, damit sie dann die Macht wieder ergreifen kann. Weitere 4 Jahre im Bundestag und. Also unsere Prophezeiung ist das nie gewesen und wir glauben auch heute nicht dran. Und ich sag's mal ganz konkret, ich glaube auch nicht, dass die Bundestagswahl verschoben wird. Nicht ins nächste Jahr. Sie wird am 26. September stattfinden.
Denke ich auch.
Schöne Grüße auch an Andrea Haberl, zu dessen Voicemail wir uns heute nicht ausführlich äußern werden. Wir haben uns in Mails ausführlich geäußert. Ich muss sagen, ich war froh, dass dazu gar nicht so viele Mails gekommen sind, wie man hätte erwarten können.
Ja, richtig. Und also wir hätten jeden Satz davon auseinandernehmen können. Wie gesagt, wir wollen da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber falls sie auch diese Voicemail von Andrea Haberl erreicht hat, löschen. Punkt.
Unsere Meinung. Richtig. Aber deswegen entfolgen Sie auch allen Telegram-Gruppen, außer unserer. Nein, Sie wissen, machen Sie, was Sie wollen, aber unserer Telegram-Gruppe können Sie gerne folgen.
Basta Berlin ist der Name in einem Wort. Und da haben wir ja auch Anfang der Woche wieder eine nette Umfrage reingestellt, als dann nämlich klar war, dass Annalena Baerbock die Grünen quasi in den Wahlkampf führen wird als Spitzenkandidatin. Und Benjamin, du hast sie aufgerufen.
Letzten Endes war die Frage, was trauen Sie ihr eigentlich wirklich zu? Ihr habt die Wahl am 26.09.2021 bei der Bundestagswahl und jetzt bei uns. Was würde eine Bundeskanzlerin Annalena Baerbock als erstes angehen? Und die Möglichkeiten waren neue Ausrichtung der deutschen Außenpolitik, das haben wir ganz neutral gehalten, wir hätten auch sagen können der Russlandpolitik.
Und China und Türkei.
Und Iran.
Und, ja.
Eigenheimverbot, Enteignung, Corona-Impfpflicht, Klimalockdown, Tempolimit 130, das Schnitzel wird teurer, Claudia Roth als Bundespräsidentin. Diesmal haben wir Mehrfachnennung erlaubt und am meisten trauen sie ihr zu, einen Klima-Lockdown zu initiieren.
Ja, für den Corona-Lockdown sind sie ja auch. Je härter, desto besser. Alles denkbar, ne?
Klima-Lockdown hat 67% Zustimmung bekommen, die anderen waren unter 50%, also die Mehrheit traut ihnen das nicht zu.
Was hat das Schnitzel?
Das Schnitzel hatte 30% und Corona-Impfpflicht hatte 48, 42 bei Eigenheimverbot und Enteignung, 42 bei Tempolimit 130. Ich habe übrigens angetippt, Schnitzel wird teurer. Das kostet ja den Bundeshaushalt nichts. Kann man also machen. Tempolimit 130. Ich denke, da bin ich relativ auf der sicheren Bahn. Und ich habe auch Corona-Impfpflicht angekreuzt, weil ich auch das für möglich halte.
Und ich war noch bei der Außenpolitik, die habe ich auch angeklickt. Wenn Sie sich das Wahlprogramm, was schon veröffentlicht ist, der Grünen anschauen, was da in Richtung China, Russland, Türkei steht. Ganz kurz zusammengefasst, Opposition, Regierung, so. Aber so, da gehen wir auch noch mal in Tiefe, nur nicht heute.
Richtig.
Aber jetzt, dann wollen wir auch mal so richtig in das Thema einsteigen, worum es denn heute geht. Es geht also um die Menschen, Baerbock und Laschet. Und wir beginnen jetzt mit der Newcomerin. Der häufigste Vorwurf dieser Tage, der lautet ja, Annalena Baerbock, die hat gar keine Regierungserfahrung. Ihre größte Regierungserfahrung ist ja, sind die Sondierungsgespräche in der Jamaika-Runde und auch die sind gescheitert.
Aber ganz so ist es nicht. Also Frau Baerbock hat tatsächlich enorme Erfahrungen in der Politik. Dazu muss man eins wissen. Bündnis 90 Die Grünen sind eine junge und eine weibliche Partei. Also ich sag's mal vorneweg, vielleicht gibt's heute noch die eine oder andere Anekdote. Ich war ja selber bei der Grünen Jugend. Ich war auch Mitglied dieser Partei deutlich über 10 Jahre. Schon damals, als ich Schatzmeister der Grünen Jugend Berlin gewesen bin, gab es so Mentorenprogramme. Das heißt, junge Frauen, 17, 18, 19 Jahre, die haben eine Berufspolitikerin als Mentorin bekommen. Ich glaube sogar Renate Künast hat da mitgemacht.
Ah.
Und so läuft das. Also die Förderung beginnt da sehr früh und dann haben die Grünen noch ein weiteres Konzept für sich entdeckt. Und dieses andere Konzept nennt sich Europaparlament.
Na klar.
Das Europaparlament wird ja von vielen Parteien auch genutzt, um Menschen dorthin zu schicken, die früher mal eine Karriere gehabt haben.
Edmund Stoiber.
Die sich dann, er saß aber nicht im Parlament,
nee, stimmt,
er war ja noch was Öheres.
Ja,
ja. Was war da?
Bürokratieabbau als Kommissar, weiß ich nicht.
Richtig, richtig. Also, Die Grünen haben beispielsweise Cem Özdemir und Rainer Bütikofer dorthin geschickt, nachdem die sich ein bisschen was erlaubt hatten. Da ging es unter anderem um Bonusmeilen. Aber auch die Jugend wird dorthin geschickt. Also Annalena Baerbock ist sehr früh durch die heiligen Hallen des Europaparlaments gelaufen. Sie war noch grün hinter den Ohren und gerade erst stubenrein. Im Alter von 24 Jahren ist sie Büroleiterin der Abgeordneten Elisabeth Schröder geworden.
Vorher, da war Frau Baerbock übrigens an der London School of Economics and Political Science. Dort hat sie ihren Abschluss in Recht, in öffentlichem Recht gemacht. Diese Universität, die gilt übrigens als absolut renommiert. Es heißt, dass jeder vierte Absolvent dort quasi einen Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften quasi bekommt. Nee, nicht jeder vierte, aber jeder, oh Gott, jeder vierte Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften kommt von dieser Schule. So.
Korrekt. Außerdem, Annalena im Vorstand der Europäischen Grünen und in unterschiedlichen Parteiämtern. Beispielsweise saß sie im Parteirat und sie war die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Europa. Und da haben wir einen ganz, ganz putzigen Ausschnitt für Sie.
Solange große Volksparteien jedoch das Antidiskriminierungsrecht als Schaden für die deutsche Wirtschaft abtun, sind wir davon noch weit entfernt. Wir Grünen werden dafür kämpfen, dass es zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft nicht noch weiterer 60 Jahre bedarf.
Außerdem wurde sie Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg und das ist durchaus wichtig gewesen. Also Baerbock wollte bereits 2009 in den Deutschen Bundestag, ist aber gescheitert. Also sie ist weder als Direktkandidatin reingekommen noch über die Liste und irgendwie muss man die Miete ja auch zahlen und Landesvorsitzende in Brandenburg, das ist auch ein Posten mit Gehalt und mit einem gewissen Renommee. Da saß sie dann also drin.
Gilt sie denn eigentlich unter allen Kanzlerkandidaten als eine ostdeutsche Kanzlerkandidatin? Ich weiß, sie kommt aus Niedersachsen, aber...
Ja, bei mir ging das so weit, dass ich sogar dachte, sie wäre Sachsen-Anhaltinerin.
Mitnichten.
Niedersachsen.
Wenn Sie Annalena Baerbock jetzt vielleicht nur aus den Medien kennen oder ja aus dem Bundestag, dann verstehen Sie vielleicht auch nicht die Beliebtheit in Ihrer Partei selbst. In Brandenburg, da hat sie von 103 Stimmen 102 bekommen. Frau Baerbock, die kann übrigens auch leidenschaftlich und authentisch. Hier mal ein Ausschnitt, quasi ein Heimspiel für Sie, auf der Landesdelegiertenkonferenz 2016 in Potsdam.
Ich muss sagen, das hat mir gut gefallen, die Rede.
Ja, ich fand, die war schmissig. Man kriegt das ja häufig gar nicht so mit. Ich meine, wer verfolgt schon Landesdelegiertenkonferenzen in Brandenburg? Also da hole ich mir jetzt kein Popcorn.
Ja, aber ich sehe sie doch auch. Ich habe so oft im Bundestag gesehen oder auch in Nachrichtensendungen oder so. Und dann immer dieses Lächeln, was da immer so kommt und so ein bisschen stocksteif und diese Verhaspler. Nee, soll sie doch einfach mal aus sich rausgehen. Das ist das, was ich mir wünsche von Politikern. Dann sind sie für mich auch glaubwürdiger.
Ja, auf jeden Fall. 2013, da ging es ja für Baerbock dann in den Bundestag. Dort sitzt sie ja dann auch bis heute und quasi dankt sie ja deiner Generation, Benjamin Golme, für diese Aufhebung von Amt und Mandat.
Ja, das kann man wohl sagen.
Also, toll, Benjamin.
Ich war tatsächlich damals in der Debatte eingebunden. Ich habe auch Claudia Roth mal weinend an mir vorbeilaufen sehen, als es eben nicht so aussah, dass das aufgehoben wird. Mhm. Ja, es war 2003, da haben die Grünen das dann abgeschafft. Also grundsätzlich Trennung von Amt und Mandat würde bedeuten, dass ein Bundestagsabgeordneter nicht gleichzeitig Bundesvorsitzender der Partei sein darf. Aber das ist mittlerweile vorbei. Ja, übrigens, ich nenne sie jetzt nur noch Annalena. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Ich war so lange in dieser Partei, ich habe da auch hunderte Euro Parteispenden geleistet, Mitgliedsbeiträge, immer 5 Euro im Monat, aber es läppert sich halt mit der Zeit. Und damals ist es in der Partei sowieso so. Hey Joschka, grüß dich Jürgen. Man ist da per Du. Wir dürfen uns alle duzen und darum duze ich jetzt einfach mal weiter. War eine schöne Zeit. Gerade um die Jahrtausendwende war ich da aktiv und ich war auch mal auf einer Bundesdelegiertenkonferenz, habe da gesprochen und jetzt sage ich Ihnen was. Ich verlose meine Basta Berlin-Tasse.
Ach,
wenn Sie es schaffen, Benjamin Golmes Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu finden. Sie müssen mir allerdings einen Mitschnitt besorgen. Es war eine Satire-Sendung, die durchaus auch heute noch existiert und ziemlich bekannt ist. Und da war ich der Studiogast. Glauben Sie nicht, ist genau so gewesen.
Als Grüner.
Als Grüner, richtig. Als grüne Nachwuchshoffnung. Ja, und damals war ich auch echt gut dabei. Ich habe da so eine flotte Rede gehalten, quatschen kann ich ja. Und war damals auch so ein bisschen frotzelnd, aber trotzdem noch nett. Nicht zu frotzelnd, ist ganz wichtig. Dann habe ich Joschka Fischer getroffen. Und da ging es damals um Rezzo Schlauch. Auch der hatte sich irgendwas zu Schulden kommen lassen.
Ja.
Und wir waren eben dafür, dass Rezzo irgendwie nicht mehr irgendwas macht. Ja. Und der Joschka, der hat mich dermaßen zusammengefaltet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Joschka ist der laut geworden. Und nicht, weil er irgendwie mit mir sprechen wollte und wütend auf mich war, sondern weil er natürlich wahrgenommen hat, wie die Medien um ihn herum sind. Und dann blusterte er sich auf und das könnt ihr doch nicht machen mit dem Rätsel, den kenne ich seit Jahrzehnten. Ja, Joschka, weißt du, ich bin trotzdem Mensch und du könntest auch einfach sagen, dass ich aus deiner Sicht einen Fehler gemacht habe. Aber so funktioniert Politik nicht.
Wie heißt es so schön? Freund, Feind, Parteifreund.
Richtig.
Genau. Auf jeden Fall konnte mit dieser Trennung von Amt und Mandat ja Annalena Baerbock dann auch gleichzeitig eben 2018 Bundesvorsitzende der Grünen werden, zusammen mit dem charmanten Robert Habeck. Zu dem Zeitpunkt, da hatten übrigens Robert und Annalena zusammen schon 6 Kinder, also nicht zusammen, jeweils. Dann ging's los.
Was uns dann auch zum Erzeuger von Annalena Baerbocks Kindern bringen wird. Also, wie heißt denn eigentlich dieser Ehemann von Annalena Baerbock? Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt am Donnerstag senden, weil ich die Befürchtung habe, dass viele Annalena Baerbock-Witze mittlerweile schon gemacht sind. Also zum Beispiel alles rund ums Trampolin.
Könnte auch eventuell daran liegen, ich glaube das nicht, weil viele Leitmedien gar nicht so frotzelnd über Annalena Baerbock berichten, wie wir das könnten.
Machen wir auch. Also, wie heißt der Ehemann von Annalena Baerbock? Er heißt, unglaublich, Daniel Hohle Fleisch. Mhm. Nicht etwa Daniel Hohle Biofleisch oder Daniel Hohle Tofu, nein, Daniel Hohle Fleisch.
Ja, das Private ist politisch, meine Damen und Herren. Das galt übrigens für die politische Linke ja schon von jeher. Und darum ist jetzt auch übrigens die Ehe zu Herrn Hohle Fleisch politisch. Denn nebenbei erwähnt, Daniel Hohlefleisch, der ist selber seit Jahrzehnten Grüner. Und was für einer?
Ein sehr wichtiger, und ich will mal wetten, dass Sie noch nie von ihm gehört haben. Er ist der Mann fürs Geld gewesen. 2004 bis 2006 Referent für Sponsoring und Unternehmensspenden. Danach Vorstandsreferent Wirtschaftsdialog.
Ja, diesen Dialog, den hat er auch in eigener Sache sehr erfolgreich geführt. 2017, da hat er nämlich dann einen neuen Job angetreten. Raus aus dem warmen Schoß der muckeligen grünen Partei und rein in die harte Wirtschaft.
Harte Wirtschaft, Deutsche Post. Ja, Daniel Hohlefleisch ist, und das muss ich jetzt mal eben ablesen, Senior Manager Public Affairs bei Deutsche Post DHL Group. Was für ein Titel. Also als ich das gehört habe, dachte ich, der Mann macht Öffentlichkeitsarbeit, also Pressearbeit ist mein Ansprechpartner. Ich hatte mir schon irgendwelche dusseligen Fragen über DHL ausgedacht und wollte da schon anrufen, um mal mit ihm sprechen zu können, dem möglicherweise Ehemann der Kanzlerin.
Klingt nach Pressestelle, ist es aber so gar nicht, weil da ist er nämlich gar nicht zu finden namentlich. Er ist Lobbyist. So, diese Stelle, die sei laut PR-Journal extra für Hohlefleisch zugeschnitten. Er arbeitet in der Konzernrepräsentanz in Berlin und seine Aufgaben sind E-Commerce, Datenschutz, Finanzen und Human Resources.
Human Resources oder auch Humanressourcen. Also ich finde, das klingt ein bisschen pervers. Es geht aber eigentlich um Menschen. Also am Ende des Tages um Mitarbeiter. Mhm. Und da fallen ja dann auch irgendwie die Arbeitsbedingungen bei DHL drunter, habe ich mir gedacht. Mhm. Also in seinem Bereich diese jungen, dynamischen Männer, die uns die Pakete zustellen. Oder auch nicht zustellen. Denn wie oft habe ich schon erlebt, dass die ja nicht geklingelt haben, sondern einfach unten im ersten Stock beim Nachbarn alles abgeschmissen und habe gesagt, verteile mal selber, ich habe keine Zeit. Oder einfach nicht mal bei irgendwem bei uns geklingelt haben, sondern einfach das Ganze in den DHL-Shop gebracht haben. Mhm. Und 2 Tage später kriege ich dann per Post die Benachrichtigung, wo ich mir das abholen darf.
Ja.
So in etwa habe ich das kennengelernt. Woran liegt das eigentlich? Könnte man ja mal Daniel Hohlefleisch fragen. Das sind Fragen, die mir jedenfalls auf der Seele brennen. Und wie genau funktioniert das eigentlich mit den Subunternehmen bei DHL oder den Subunternehmen? Es sind Fragen über Fragen und ich finde schön, dass die ja möglicherweise am Küchentisch bei Annalena Baerbock, der Kanzlerin, dann mal diskutiert werden können.
Und auch sollten. Und wenn wir über Human Resources sprechen, also Annalena Baerbock, die bewirbt sich ja jetzt quasi um das höchste Regierungsamt im Staate. Noch recht jung. 40 Jahre, wie gesagt. Aber das ist ja eigentlich auch Programm generell in der internationalen Politik. Frauen an die Macht, heißt es ja so schön. Die häufig zitierten Vorbilder sind da die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern. Die sind 35 und 40 Jahre alt.
Und gerade letztere passt ja wirklich perfekt zum Klischee der Verbotspartei Bündnis 90 Die Grünen. In Neuseeland wird gerade ein ganz neues Gesetz vorbereitet. Rauchverbot. Also Rauchen unmöglich machen. Mhm. Und zwar für alle ab 2004 Geborene. Die dürfen dann nämlich einfach keine Tabakwaren mehr kaufen. Das jedenfalls ist der Plan, eine rauchfreie Generation. Müsste man vielleicht mal diskutieren, wie wir dazu stehen. Aber die Frage ist ja auch, wie die deutschen Grünen dazu stehen. Ich meine, womit bauen die denn ihre Joints, wenn nicht mit Tabak?
Ja, wichtige Frage. Genau. Ist eigentlich Kiffen in Neuseeland erlaubt?
Ich weiß es nicht. Nächste Frage, bitte. Ich weiß es nicht.
Können Sie uns ja mal schreiben, wenn Sie in Neuseeland wohnen.
Und haben wir sogar. Wir haben eine Zuschauerin
in Neuseeland. Richtig. Ja. Gerne mal schreiben. Interessiert uns sehr. Also, Sanna Marine, Jacinda Ardern, Annalena Baerbock, alle jung, alle weiblich, bestens vernetzt. Die drei, die haben übrigens noch eine Gemeinsamkeit, die ihnen garantiert gefallen wird. Sie sind alle Young Global Leaders. Haben Sie sicher von uns schon mal gehört. Das Weltwirtschaftsforum, das liegt ja beeindruckend richtig bei seiner Wahl der Young Global Leaders. Jens Spahn, Sebastian Kurz, Emmanuel Macron, alle mit dabei, schon längst im Club der Young Global Leaders.
Das kann man wohl sagen. Die haben echt ein richtig gutes Händchen bei den Young Global Leaders. Mhm. Und ich muss da nochmal schnell was rausholen, bevor wir weitermachen.
Ja.
Das konnte ich nämlich gar nicht glauben, hab's aber gerade gestern erst gelesen.
War das mit dem Vorgängermodell der Young Global Leaders?
Ja, ich finde es jetzt nicht, aber ich erzähle Ihnen das einfach mal. Also es gab, bevor es diese Young Global Leaders gab, gab es ein Vorgängermodell. Und Sie werden nicht glauben, wer in diesem Vorgängermodell mitgemacht hat. Und zwar Anfang der 90er Jahre. Ja, richtig. Angela Merkel.
Sitting Bull.
Javi Bolsonaro. Und der spanische Regierungspräsident, ehemaliger Staatspräsident Aznar war auch dabei. Also ich sag nur, glückliches Händchen.
Die haben Händchen auf jeden
also,
Fall.
Also, Sanna Marin, die Finnin, sie ist in der Class of 2020. Gemeinsamer Jahrgang mit Annalena Baerbock. Und Jacinda Ardern, die war bereits 2014 im erlauchten Club. Wer drin ist, ist drin. Und er darf dann mehrere Jahre gratis zum Weltwirtschaftsforum kommen. Und da kann man sich dann weiter vernetzen.
Klar ist, dass diese Young Global Leaders und das Weltwirtschaftsforum natürlich beste Angriffspunkte für alternative Theorien da bieten. Fakt ist aber, einer Kanzlerin Annalena Baerbock bieten sich ja quasi hier in diesen Foren beste Möglichkeiten. Also wir kennen ja unsere Grünen. Menschenrechtspolitik ist ja quasi grüne DNA.
Ja, aber wenn man dann Kanzlerin ist, dann fährt man zu diesen Staatsterminen und dann muss man da die Menschenrechte ansprechen.
Oh.
Ach, das nervt manchmal. Deswegen ist es ganz praktisch, dass man dieses kitzliche Unterfangen dann möglicherweise auch hinter verschlossenen Türen und in Hinterzimmern diskutieren könnte. Annalena Baerbock könnte das ja vielleicht ganz entspannt mal mit ihren Klassenkameraden besprechen. Da wäre Faisal Ali Brahim, Vizeminister für Wirtschaftsplanung in Saudi-Arabien. Oder Thani Ahmed Al-Seyoudi, Außenhandelsminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Kleiner Tipp, Frau Baerbock, kommen Sie da doch besser mit dem Fahrrad. Frauen und Autos, immer so eine Sache in Riad.
Vorsicht, dünnes Eis, Benjamin. Der Spiegel, der hat nämlich, der Spiegel hat dazu berichtet.
Sie keine Botschaft mehr in Istanbul.
Auch das, nein, aber der, anscheinend ist es seit Juni 2018 so, dass sich Frauen in Saudi-Arabien hinters Steuer setzen können, so Gott will.
Aber glauben wir denn überhaupt, dass Gott will, dass Annalena Baerbock sich hinters Steuer setzt?
Andere Frage.
Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wen haben wir denn noch in der gleichen Klasse wie Annalena? Also quasi Abschlussklasse 2020, wobei es da ja erst richtig losgeht. Ich habe ein paar rausgesucht für Sie. Sie können das auch machen, ja. Also das ist im Weltwirtschaftsforum auch aufgeführt. Da sind dann über 100 Namen und einige schöne habe ich hier zusammengestellt. Kate Brandt von Google, Pamela Chan von BlackRock, Catherine Maher von Wikimedia, also Wikipedia, Mai Hu, Chefin von Vaccinity, einem US-Impfstoffunternehmen. Also Vaccinity kannte ich nicht. Da arbeitet man übrigens an einer neuen Generation von Impfstoffen. Vergessen Sie mRNA. The world's first multi-topeptide-based vaccine wird dort erforscht, was auch immer das heißt.
War super. Klasse. Okay, also genug jetzt erstmal zum Thema Weltwirtschaftsforum und Annalena Baerbock. Sie ist mit 108 Menschen in einer Klasse, ungefähr 108. Also wenn man sich jetzt eine Weltregierung bauen möchte, da hätte man auf jeden Fall schon viele schöne Bausteine, um die da zusammenzuschustern. Die kommen alle da aus Institutionen, die uns regieren, aus Institutionen, die alles finanzieren oder eben auch die öffentliche Meinung beeinflussen. Das bedeutet jetzt aber nicht automatisch, dass wir es hier mit einem Zirkel von Weltverschwörern zu tun haben.
Genau. Denn das sind ja immer noch die G20. Scherz, kommt Leute. Also wir haben uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wird und dann zu Gast ist bei der G20? Am Ende gibt es ja auch immer dieses schöne Abschiedsfoto, wo sie dann immer in die Kamera winken. Wo platzieren wir denn da die neue Kanzlerin? Also Menschenrechtspolitik ist den Grünen ja exorbitant wichtig. Und ich denke, dass die Herren der Schöpfung da auch Rücksicht drauf nehmen. Namentlich die Herren Wladimir Putin, Erdogan oder Xi Jinping. Ich denke, wir können die Annalena nicht in die Nähe dieser Männer stecken.
Ich glaube, Rudi Dutschke würde sich im Grabe umdrehen. Aber der angestammte Platz, der Grünen, der ist, warte, Moment.
Natürlich. Bill und Melinda Gates Foundation.
Nein.
Ah, nein, Entschuldigung.
Der ist an der Seite von Joe Biden.
Wo sonst?
Das ist ja völlig klar. Also die Grünen sind nun mal immer an der Seite des transatlantischen Partners. Punkt um. Mit Annalena Baerbock wahrscheinlich noch ein Ticken mehr. Da gibt's natürlich die Zusammenarbeit mit Joe Biden da wirklich auch enger zu kooperieren. Die Hoffnung ist quasi ja gemeinsam gegen den Klimawandel, gemeinsam gegen Rassismus, Armut und Ungerechtigkeit. Biden ist ja einfach, Biden ist einfach.
Ja, er ist genau der Mann, vor dem Frauen stehen wollen. Das denke ich schon. Also, ich frage mich übrigens, ob Annalena Baerbock dann auch ihre Töchter mitnimmt. Sie hatte das mal gemacht und das war bei der Pariser Klimakonferenz vor 5 Jahren. Da war ihre jüngere Tochter noch ein Säugling. Wenn sie allerdings ihre Tochter dann auch mitnimmt zum G20-Gipfel, zu Joe Biden, und dann frage ich mich so ein bisschen, ob das dann eigentlich eine positive Auslandserfahrung wird. Oder eine Opfergabe.
Kids, come on over here, okay? You ready?
Thank you so much.
Now, are you getting in this picture?
Yeah. Do I still hold five?
Right over here. There you go. You can put it away if you want.
Pleasure to meet you.
Good. And again, please looking right here.
Come on, this can hurt your reputation, man. Okay. This side. Perfect. Okay? Come on, sis, you get okay, right everybody. In the middle of me.
You get right over here. Over here.
Joe Biden während seiner Amtszeit als Vizepräsident war das noch. Diese Bilder haben wir Ihnen aber absichtlich gezeigt, weil die in Deutschland sehr wenig bis hin zu gar nicht diskutiert werden.
Uns mal klar zu sagen, also es gibt etliche dieser Videos, es gibt etliche Ausschnitte, wo Joseph Biden eindeutig in den persönlichen Bereich von Frauen eindringt. In einigen Fällen hat man das Gefühl, dass das für die Frauen auch absolut okay ist. In anderen Fällen sieht man eindeutig, dass es für die Frauen eben nicht okay ist. Und dass ausgerechnet Joseph Biden die Hoffnung der Linksliberalen und des antirassistischen und des feministischen Amerikas darstellt, das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte.
Also Bidens Verhalten wirkt aus heutiger Sicht natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so lange her, muss man auch sagen. Aber der heutige Präsident der Vereinigten Staaten, der hat sich auch dazu geäußert, zu diesen Vorwürfen. Und die wollen wir dann jetzt auch gelten lassen.
I've always thought about connecting with people. As I said, shaking hands, hands on the shoulder, a hug, encouragement. Now it's all about taking selfies together. Social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they're saying. I understand it. And I'll be much more mindful. That's my responsibility.
Genau das lassen wir jetzt so stehen. Und sollte unter unserem Video möglicherweise der Hinweis stehen, dass Sie aktuelle Informationen zum Coronavirus von der BZGA oder sowas haben wollen, und da steht nicht, dass wir vom russischen Staat finanziert werden, das war jetzt also das, was man uns als russische Propaganda auslegen könnte. Und dazu möchte ich Ihnen mal noch was sagen. Ja? Wir haben das ganze vergangene Jahr geschwiegen. Wir haben so gut wie gar nichts zur US-Politik gesagt. Weder zu Präsident Donald Trump noch zu dem Kandidaten Joe Biden. Da haben wir nichts zu gesagt. Nicht, dass Joe Biden dann wieder ankommt und sagt, jetzt aber Sanktionen gegen Russland, denn man hat sich ja in den Wahlkampf eingemischt. Ja? Wir haben nämlich Geheimdienstinformationen. Wissen Sie, wussten Sie eigentlich, dass Joe Biden rosafarbene Tangas trägt? Sind Geheimdienstinformationen.
Du möchtest nur, dass diesmal nicht der Covid-Hinweis unter unserem Video ist, oder? Ich kenne dich.
Ich möchte die Sperrung unseres Kanals. Das möchte ich hier erreichen. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Also wenn wir mal an Facebook denken, die Frau, die für die Abteilung für Sperrung bei Facebook zuständig ist, war sie nicht die Ukraine-Beauftragte von Joe Biden? Mhm. Also es gibt so viele schöne Verbindungen. Wir könnten ja mal gucken, wer eigentlich jetzt der Nord Stream 2 Sonderbeauftragte der US-amerikanischen Regierung ist. Da müssen wir nochmal reinschauen. Also wir befinden uns hier außenpolitisch in einer ausgesprochen interessanten Situation. Ich muss auch nicht für Russland sprechen, ich muss auch nicht für Wladimir Putin sprechen, aber bevor man andere Menschen als Mörder tituliert, sollte man sich nochmal ganz genau anschauen, vor welcher Haustür man auch noch kehren könnte. Mhm. Das sei jetzt hier mal gesagt und ich bin sicher, das war ausgewogen genug, dass das nicht das Ende dieses Kanals ist. So.
Und die Frage wird ja auch noch sein, wie wird eine Außenpolitik unter den Grünen aussehen? Da bin ich sehr gespannt. Wir kommen aber jetzt erstmal zu einem Mann, der President of United Germany werden möchte, also zu CDU-Chef Armin Laschet. Der sei ja hier auch erwähnt. Was quasi mir ein bisschen gegen den Strich ging, war ja dieses unglaublich lange Hin und Her zwischen Söder und Laschet. Ich habe mich ja gefragt, welches Gremium Laschet jetzt noch befragen will, um eine Mehrheit zusammen zu bekommen. CDU-Präsidium, Bundesvorstand, Unionsfraktion.
Boah. Also die Junge Union stand jedenfalls nicht auf seiner Seite. Das ist mal verbrieft und das hat auch einen triftigen Grund. Im Gegensatz zu Markus Söder oder Norbert Röttgen oder auch Friedrich Merz hatte Laschet nämlich mit der Kaderschmiede von CDU-CSU nichts am Hut. Mhm. Der gebürtige Aachener trat 1979 bereits als 18-Jähriger in die CDU ein, beschränkte sich dann aber vor allem auf Lokalpolitik.
Also nichts mit Junge Union. Mit gerade mal 28 Jahren, da wurde Laschet dann jüngster Ratsherr der CDU in Aachen. Im Gegensatz zu Markus Söder, über den man ja übrigens auch, über den wir auch recherchiert haben, da findet man bei Söder sehr viel im Netz Dokus. Geben Sie einfach mal Söder und Doku ein bei YouTube. Da wird Ihnen unglaublich viel Material gezeigt. Machen Sie das Gleiche mal mit Laschet. Kleinste Meldung, nix. Liegt aber auch daran, dass sich der liebe Herr Laschet vor allem im Hintergrund gehalten hat. Er war halt so ein typischer kleiner Beamter im Hintergrund.
Doch ja. 1994 gab es dann ein kurzes Gastspiel in Berlin. Armin Laschet gewinnt das Direktmandat für den Wahlkreis Aachen. Und dann hat das bei der nächsten Wahl schon wieder verloren, 98.
Ja, so schnell kann das natürlich gehen. Wer jetzt denkt, Laschet, der hat überhaupt gar keine internationale Erfahrung. Auch das, was wir ja Baerbock mal vorwerfen könnten.
Doch, er geht zum Einkaufen über die französische Grenze.
Nein, auch, bestimmt, ja.
Ist das französisch oder holländisch da oben?
Das müsste die belgische sein.
Belgische. Das heißt, ich hätte es besser nicht sagen sollen.
Wahrscheinlich liege ich auch falsch. Aber nein, der hat tatsächlich internationale Erfahrung, denn von 1999 bis 2005, da saß er als Europaabgeordneter im Europäischen Parlament und Achtung, dort war er vor allem für Außen- und Sicherheitspolitik aktiv. Über sein Abstimmungsverhalten, da konnte ich jetzt leider nichts herausfinden, wie das damals gewesen ist, da ist jetzt nichts überliefert, ist aber nicht so schlimm, denn das Spannendste, das kommt jetzt noch.
Und dafür werden wir etwas in der Zeit springen. Wir schreiben das Jahr 2014, Armin Laschet ist CDU-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen geworden, nachdem Norbert Röttgen nach einer verlorenen Landtagswahl dann von Angela Merkel aus seinem Amt komplimentiert wurde. Und in diesem Jahr begab es sich dann auch, dass Laschet die Bekanntschaft eines Mannes machte, der ihn bis heute begleitet. Und sein Name ist Nathanael Liminski.
Mhm, im Hinterkopf behalten. Wir haben hier ein kleines Fundstück aus dem Netz. Nathanael Liminski als 22-Jähriger zu Gast in einer Talkshow bei Sandra Maischberger muss ungefähr 2007 gewesen sein.
Und jetzt sind Sie sozusagen, ich glaube, das 8. von 10 Kindern und sagen als Student, das Leben noch vor sich habend, kein Sex vor der Ehe. Ist das eine persönliche Entscheidung oder glauben Sie tatsächlich, ist es das, was Sie auch als neue Sexualmoral sehen wollen würden in unserer Gesellschaft?
Also erstmal muss ich die Runde beruhigen. Herr Koll hatte gerade eben gesagt, use it or lose it. Ich habe meinen Penis noch nicht verloren.
Was spielst du uns denn hier vor? Also ich dachte, wir reden über Politik. Wer ist denn dieser Nathanael Liminski, der ungefähr so alt ist wie wir und trotzdem schon richtig Karriere gemacht hat? Nicht wie wir.
Mitte 30 ist er jetzt alt. Aber was? Sie kennen Nathanael?
Mitte 30, hoppa, komm.
Ja, richtig. Mhm. Aber wenn Sie Nathanael Liminski nicht kennen, dann geht es Ihnen wie uns bis vor ein paar Tagen oder sehr vielen anderen auch. Dabei ist er zu einem wirklich wichtigen und großen Teil für Laschets Erfolg und Aufstieg mitverantwortlich. Bevor Liminski 2014 Stabschef von Laschet wurde, also quasi damit seine rechte Hand, da konnte der schon auf einen ordentlichen Lebenslauf zurückblicken. Unter anderem Redenschreiber für den hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch.
Redenschreiber für den ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Berater für Innenminister Thomas de Maizière.
Und dann ging es also ab August 2014 zu Armin Laschet und dort wurde er dann Stabschef. Liminski ist Sprössling einer 12-köpfigen Familie aus St. Augustin bei Bonn. Mhm. Die Eltern waren Mitglieder von Opus Dei. dem Bund innerkirchlicher Antimodernisten. Und so flüstert auch Liminski Herrn Laschet gern mal katholische Agenda ins Öhrchen.
Ja, damals übrigens, da traute ja Laschet eigentlich so gut wie nichts, trauten ihm die Parteikollegen dazu. Ist eigentlich wie heute, traut man ihm auch wenig zu. Aber der Unterschied zu damals, der ist dann eben, dass wir, naja, damals eine wirklich sehr depressive Wahlverlierer-CDU in NRW hatten, die Oppositionsarbeit ja gemacht hat. Und 3 Jahre später, da ist er dann plötzlich Ministerpräsident von NRW. Wie kam es denn dazu?
Ja, hier lässt sich so ein bisschen mutmaßen. Hinter den Kulissen heißt es, dass sich mit Liminski als Schatten die Arbeitsweise von Armin Laschet dann doch sehr verändert habe. Also egal ob Koalitionsverhandlungen mit der FDP oder Kämpfe um den Kohleausstieg, Pandemiepolitik. Sehr gut möglich, dass der bestens sortierte Liminski die Zerstreutheit seines Chefs so ein bisschen ausgleichen konnte und ihn etwas zielstrebiger in Wort und Tat gemacht hat.
Schließlich ist Liminski auch ein brillanter Redenschreiber. Es ist kaum denkbar, dass Laschet beispielsweise diese Bewerbungsrede, wo er von seinem Vater, dem Bergarbeiter, gesprochen hat, 2021 am Anfang war das ja, dass die zum Beispiel ohne Liminskis Hilfe entstanden ist, das glaube ich persönlich nicht. Aber Liminski, der hat auch beste Netzwerke innerhalb der Union. Beispiel hat Benjamin.
Laut WAZ und Rheinischer Post sind Liminskis innerparteilichen Netzwerke stark durch persönliche Bekanntschaften und kirchliche Verflechtungen geprägt. Auch machte Liminski CDU-Generalsekretär Paul Simjak zum Taufpaten seines jüngsten Kindes. Mhm. Interessante Wahl. Vielleicht hat Herr Liminski ja auch 12 Kinder und denkt sich, ach komm, dann kann der olle Paul das machen. Ja? Er fädelt auch das Zusammengehen von Jens Spahn mit Armin Laschet ein. Mhm. Und mit Jens Spahn verbindet ihn auch eine enge Beziehung aus der Jungen Union.
Ja, nur wegen Liminski sind die beiden als Duo jetzt bei der Vorstandswahl der CDU angetreten. Wahnsinn.
Mhm. Und mit der Entscheidung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat, wenn er das Ding holt, dann kann ich Ihnen versprechen, dass Bundesgesundheitsminister Spahn in Amt und Würden bleibt.
Absolut.
Vielleicht wäre es auch mal wieder Zeit für eine Beförderung.
Ja, sicherlich. Liminski, der sicherlich auch eine Beförderung kriegen wird, der ist aktuell übrigens zusätzlich auch Medienstaatssekretär der CDU-Landesregierung in NRW. Er ist also für den Bereich Medienpolitik zuständig, sitzt auch im ZDF-Fernsehrat und der setzt sich auch für eine Medienreform ein, die Kritiker sehr, sehr anzweifeln. Die sagen, das würde zu einer Beschränkung der lokalen Medienvielfalt im Interesse großer Verlage führen.
Die Medienzeitschrift Cress Pro wählte Liminski 2020 hinter EU-Kommissarin Margrethe Vestager auf Platz 2 im Ranking der 20 mächtigsten Strippenzieher in den Medien.
Wahnsinn, ja.
Hinter Vestager, die ist doch Wettbewerbskommissarin. Gut, muss ich nicht verstehen.
Aber der Mann hat durchaus Einfluss auch auf Medien. Und den kennen Sie nicht? Okay, also den Namen Nathanael Liminski. Nathanael Liminski merken, ganz wichtig, denn es gilt als relativ klar, dass wenn Laschet als Bundeskanzler in Berlin sich niederlassen sollte, Liminski natürlich folgen wird. Und dabei stehen seine Chancen extrem gut, Chef des Bundeskanzleramtes zu werden. Und damit wäre er dann übrigens unter anderem auch für die Bundesnachrichtendienste zuständig.
Bis es soweit ist, muss er allerdings noch einige gute Reden schreiben für Armin Laschet. Ansonsten wird das nichts. Hm. Beispielsweise geisterte ja gestern auf einmal eine neue Umfrage durch die Welt. Die Grünen wurden dort gesehen bei 28% und die CDU bei 21%.
Ja. Hm.
Das ist ja sowieso so eine schöne Geschichte. Also ich kann ja vielleicht nochmal gucken, was die Quelle gewesen ist. Es war aber eines der üblichen Umfrageinstitute.
RTL Trendbarometer hatte was Ähnliches.
Ja, genau richtig. Also das jedenfalls war so das erste Stimmungsbild. Was ich so interessant fand, ist ja, wie das alles so gekommen ist. Also die Grünen sind vor die Presse getreten, waren sich einig, nahmen sich schon fast in den Arm, wenn es kein Corona gegeben hätte. Robert Habeck kündigte Annalena Baerbock an. Es war so ein wunderbares Zusammentreffen und Annalena hielt eine gute Rede und dann halt die CDU mit ihrem Entscheidungsprozess. Und da las man immer, die CDU hat hier denn nichts Besseres zu tun, wir haben Pandemie und ihr kickst euch hier nicht aus, was soll das denn, total zerstritten die Partei. Und ich denke mir so, also was ist denn jetzt wieder eure Vorstellung von Demokratie? Was ist denn hier? Also wie oft habe ich gelesen, dass die Grünen das so alles ganz toll gemacht hätten. Mhm. Übrigens, Wolfgang Schäuble hat die auch gelobt für das Verfahren. Also dass Wolfgang Schäuble es gut findet, wenn zwei Menschen sich monatelang im Hinterzimmer besprechen, und dann eine Einigung findet, dass Wolfgang Schäuble das gut findet, kann ich mir vorstellen. Ja. Er hätte wahrscheinlich einen Parkplatz vorgeschlagen. wo man das dann vielleicht machen kann.
Tiefgarage.
Ja, gut also, möglich. Aber ich sehe das ganz anders. Ich finde es total legitim, nach 15 Jahren Angela Merkel ein bisschen länger darüber zu sprechen, wer das jetzt eigentlich machen soll und in welche Richtung das gehen soll. Und da kann man innerparteilich drüber diskutieren und da gibt es diejenigen, die das sagen und diejenigen, die das sagen. Und der Gewinner von der ganzen Geschichte ist aus meiner Sicht deswegen überhaupt nicht beschädigt und der Verlierer muss auch nicht beschädigt sein, nur wenn sie sich als beschädigt sehen. Ansonsten ist es ein wunderbarer innerparteilicher Prozess gewesen, abgesehen davon, dass ich es besser gefunden hätte, wenn sie gewusst hätten, wer es am Ende entscheiden soll.
Ja, weil man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die beide, also Söder und Laschet, nicht so richtig überlegt haben, was ist denn, wenn wir beide das werden wollen und wer entscheidet das dann eben? Also bis hin, dass irgendwie auch geheime Abstimmungen online nachts erst nicht möglich waren, da ist man wieder auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen und da hätte man vielleicht doch durchaus ein bisschen besser nachsteuern können, ja. Aber gut,
ja, Ergebnis. Und ich meine, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten. Die Grünen haben das jetzt halt ein bisschen im Hinterzimmer gemacht, da konnte man nicht reingucken. Die CDU hat es im Vorstand gemacht und da konnten wir auf einmal alles mitlesen, was gesagt wird. Ganz so muss es ja auch nicht sein. Es war schon ziemlich peinlich, dass das Springerblatt, die Zeitung Die Welt, quasi mit in der Live-Übertragung saß und uns im 10-Minuten- oder 2-Minuten-Takt gesagt hat, was da gerade besprochen wird. Mhm. Wir waren dabei quasi.
Wer ist eigentlich nochmal der Kandidat der FDP? Ach, außer Christian Lindner haben die ja gar keinen, stimmt. Ja, ist natürlich wahr. Lass uns aber nochmal eben abschließend auf Herrn Leminski schauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der vielleicht auch bei diesen nächtlichen Konferenzen dabei war und Herrn Laschet dann nach Berlin gefolgt ist. Das ist leider nicht überliefert. Was ich weiß ist, also Herr Leminski, der zeigt sich nicht so gern in den Medien. Auch Interviews hält er extrem selten. Vielleicht hat er ja damals aus Maischberger gelernt und ist dann nicht mehr in irgendwelche Talksendungen. Aber ein Interview haben wir gefunden, aus diesem Jahr sogar, mit dem Deutschen Journalistenverband. Und da haben wir so ein paar Punkte von ihm auch nochmal klar bekommen. Da äußert er nämlich Kritik an der Ausbreitung ausländischer Medien in Deutschland, also auch an uns.
Wenn natürlich Anbieter sehr seriös wirken, und das ist das Problem, gerade auch Fake News treten ja eben nicht so als solche immer direkt erkennbar auf. Das wirkt wie sozusagen wie normales Fernsehen. Und da müssen wir die Leute sozusagen dahingehend den Angebote machen, sich vorzubilden, dass ich unterscheiden kann. Was ist eine seriöse Informationsquelle? Worauf muss ich achten?
Und noch besser schauen Sie bitte hin bei Anbietern, die unseriös aussehen.
Oh Gott.
Generell ist es ja gar keine schlechte Idee, was er da vorschlägt. Ja? Aber wer überprüft eigentlich nochmal genau die etablierten Leitmedien auf ihre Seriosität und darauf, was die Journalisten eigentlich denken und wie sie sich dann verhalten. Nun gut, das war eines der ganz wenigen Interviews von Herrn Leminski. Der bleibt eigentlich lieber im Hintergrund. Vielleicht, ja, wollte er nicht nochmal Penis im Interview sagen. Als strenggläubiger Christ. Bin schockiert. Ich bin ernsthaft schockiert.
Ich glaube, er ärgert sich wirklich, dass das noch im Netz zu finden ist, wenn man genau sucht. Wir haben es gefunden. Nun gut, es bleibt auf jeden Fall ein spannender Wahlkampf. Sicher ist, Armin Laschet innerhalb der Corona-Krise ist natürlich nicht so ein harter Hund gewesen wie jetzt Markus Söder. Erfolgreich waren jetzt aber beide in der Pandemiebekämpfung nicht. Also der eine macht eigentlich alles falsch und der andere nichts richtig. Da ist jetzt, muss man halt gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, und mit Maskendeals hatten sie auch beide zu tun. Also Söder bislang noch indirekt, dadurch, dass das seine Spätzle in der Partei gemacht haben. Übrigens gab es eine neue Meldung, dass es da um Provisionen von 11,5 Millionen Euro ging. Bislang war eigentlich von der Hälfte die Rede. Also wenn man jetzt meint, bloß weil Pandemie ist, weil Infektionsschutzgesetz fallen andere Dinge komplett hinten über. Ja, in der Berichterstattung scheint schon so ein bisschen. Also Wirecard-Untersuchungsausschuss, Bundeskanzlerin Merkel wird am Freitag selber dort sitzen. Oder beispielsweise diese Maskendeals, wo es auf einmal um 11,5 Millionen geht, also die doppelte Summe wie vorher und wo mitnichten alles geklärt ist. Und beispielsweise auch die Frage ist, wie eigentlich die ehemalige Gesundheitsministerin von Bayern, Frau Hummel, damit integriert ist. Und wusste Herr Söder vielleicht schon im Januar, dass Frau Hummel möglicherweise nicht mehr zu halten sein wird und hatte sie ja dann relativ geräuschlos ausgewechselt. Und Armin Laschet, ja, da war ja auch noch was mit Maskendeals. Wie war das denn nochmal gleich mit seinem Sohn Joe Laschet, der ja beste Kontakte zur Firma Van Laak hatte? Darüber haben wir ja auch schon mal berichtet. Darüber wurde auch schon viel gesagt. Und der CDU-Chef hat sich auch schon viel dazu geäußert. Und zwar immer gleich, wie zum Beispiel hier auf Phoenix.
Ich habe in einer Notlage im März einen Hinweis, da gibt es jemanden, der medizinische Masken hat, genutzt. Punkt.
Ja, nix. Punkt. Wir bleiben an der Sache aber sicherlich noch ein Weilchen dran. Aber über die Spitzenkandidaten, würde ich sagen, haben wir dann jetzt genug gesprochen.
Ja, klar. Wir haben die grüne Kandidatin Annalena Baerbock beleuchtet. Wir haben den schwarzen Kandidaten Armin Laschet beleuchtet. Check. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten da was vergessen.
Baerbock, Laschet, die SPD, die hat auch noch einen Kanzlerkandidaten.
Stimmt, dieser Olaf Schulz oder Scholz, müssen wir den heute nicht auch erwähnen?
Na, haben wir doch damit.
Spitze, alles klar. Dann kommen wir doch mal zum Webtipp.
So.
Ja, und den habe ich heute irgendwie auf dem Schirm, habe ich gehört.
Richtig. Benjamin, der hat mir vor ein paar Tagen erzählt, da gibt es diese Seite und da kann man sehen, wie hart eigentlich Lockdowns im internationalen Vergleich sind. Und da würde Deutschland ja relativ weit oben rangieren, obwohl es hier immer heißt, das ist so ein Soft-Lockdown, das ist so ein gemütlicher Lockdown, Brücken-Lockdown, Pseudo-Lockdown. Wo ist denn das?
Ja, das Blöde ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch mit den Gedanken so ein bisschen woanders gewesen. Der Grund ist, dass ich ja heute bei der Demonstration Kundgebung in Berlin gewesen bin. Mhm. Ich war echt im Stress, 10 Uhr dann da und Berichterstattung, Telegram, Interviews, dies, das, jenes. Deswegen habe ich das jetzt nicht ganz sauber vorbereitet, wie ich es eigentlich heute noch getan hätte. Du hast es schon ganz gut dargestellt. Also wenn Viola Priesemann den Artikel sieht, den wir Ihnen jetzt einblenden, dann zerfällt sie wahrscheinlich einfach zu Staub. Denn da heißt es, der deutsche Lockdown ist auf einmal gar nicht so wenig hart. Also wir machen jetzt Folgendes, relativ unvorbereitet, aber wir machen Folgendes. Wir blenden jetzt erstmal den Artikel ein. Mhm. Den können Sie sich dann selber mal durchlesen, wo das drinsteht. Und dann verlinken wir auch noch auf eine Grafik. Die ist mal wieder bei Our World in Data. Mhm. Und die zeigt im Zeitablauf vom vergangenen Jahr bis heute die Stringenz der Politik der unterschiedlichen Länder. Mhm. Das wird so aussehen, dass die dann farblich sind. Besonders stringent ist so richtig dunkelblau. Und da sehen Sie zum Beispiel Weißrussland. Also Weißrussland ist gelb. Und Deutschland ist halt lange Zeit auch dunkelblau. Hm. Schauen Sie sich das mal an. Es geht zurück auf die Oxford University, die da unterschiedliche Kriterien angelegt hat. Hm. Jetzt mal die Bitte da draußen. Wir haben echt unglaublich, unglaublich schlaue Zuschauer. Und ich weiß, dass einige von Ihnen auch so Statistikfreaks sind. Wenn ihr Lust habt, schaut euch das doch mal an. Kniet euch rein, versteht es halt auf Englisch auch und schreibt uns dann mal so, welche Kriterien da angelegt werden. Und schreibt uns da mal was zu. Das wird uns sehr freuen.
Wir werden das auch unter dem Video hier verlinken alles, dass Sie dann auch nicht nur die Timecodes haben zu diesem Video, sondern auch nochmal explizit diese Grafik und auch diesen Artikel, dass Sie sich das in Ruhe nochmal durchlesen können. Es wird auch den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt hier einmal komplett durchgehen würden. Und ja, der Aufruf an unsere Statistikfreunde. Unsere E-Mail-Adresse ist ja weiterhin basterberlin@snanews.de. Also gerne alles, was Spaß macht, dahin und auch die Sachen, die nicht Spaß machen, auch dahin.
Ja, und jetzt wird geschreddert. Ey, unglaublich lustig. Marcel Joppa hatte meinen Einflüsterungen geglaubt und hat am Montag ganz, ganz fleißig über Markus, wie heißt er noch gleich, dieser Söder halt, ja, dieser Regionalpolitiker aus Bayern, ja. Über den hatte der recherchiert und der hat so viele schöne, lustige und traurige Geschichten recherchiert.
Deswegen habe ich ja gesagt, es ist wirklich auch sehr viel altes Zeug von ihm zu finden. Und hätte ich mal nicht auf dich gehört. Ja. Aber eigentlich wollten wir das schreddern, also diese ganzen Vorbereitungen, weil er ja jetzt nicht Kanzlerkandidat wird. Aber Moment, der gute Mann wird auch noch länger eine wichtige Rolle spielen. Deswegen wird das nicht geschreddert.
Genau, und wir schreddern jetzt hingegen die Liste der CDU-CSU-Politiker im Deutschen Bundestag.
Ja.
Die haben wir hier und das sind wohl 245.
Genau, mit 246 in die Legislatur gestartet, 245 sind es jetzt noch. Und nach der nächsten oder in der nächsten Legislatur befürchten ja viele schon, dass es so um die 100 weniger sein werden. Also schredder mal so
um die 100.
Um die 100.
Schredder jetzt mal um die 100 CDU-Abgeordnete. Oh, oh.
CDU und CSU, ja.
Nee, ich habe jetzt nur die mit der von der CDU. Ja, mach ich. Die sind ja schuld, dass Markus das nicht wird.
Tja, wobei ja schon gesagt wurde von Armin Laschet, oder nein, es wurde gefordert von Landesverbänden, man möge doch, wenn man jetzt schon den Laschet hat, dann wenigstens Friedrich Merz einbinden in den Wahlkampf. Merz hat bestimmt Bock. Ich weiß nicht, ob Laschet Bock hat. Wir werden mal sehen. Und da werden wir auch noch sehr viel drüber sprechen, aber heute nicht mehr.
Richtig.
Ankündigungen haben wir noch.
Genau.
Einerseits, wenn das hier veröffentlicht wird, also Donnerstagabend, dann sitze ich gerade schnuckelig-muckelig drüben im Bundestagsgebäude und spreche mit Sarah Wagenknecht. Haben uns auch viele Fragen von Ihnen erreicht. Vielen Dank, die versuche ich einzubauen. Und das Video werden Sie am Samstagmorgen dann hier auf YouTube sehen können.
Genau, richtig. Ich habe einen Termin im Impfzentrum mit unserem Kollegen Andreas Peter. Der wird dort mit BioNTech geimpft. Ich muss mal schauen, was ich genau daraus mache, denn so spektakulär wird das jetzt nicht werden. Also ich werde ja nicht rein dürfen. Er wird drin wahrscheinlich nicht filmen dürfen. Vielleicht mache ich eine kleine Reportage über Corona in Berlin. Mal gucken, was da kommt. Ansonsten kann ich Sie verweisen auf das Interview mit Thilo Kablitz. Das habe ich nämlich heute am Rande der Demonstration in Berlin geführt. Da frage ich ihn unter anderem, wie das eigentlich ist. Was ist denn eigentlich mit Handyblockern auf Demonstrationen? Warum haben wir denn hier keinen Empfang? Warum komme ich mit meinem Telefon sogar durch, wenn da Deutschland gegen Brasilien in der Weltmeisterschaft spielt, aber nicht, wenn da 15.000 Leute gegen das Infektionsschutzgesetz demonstrieren? Ja. Oder andere Frage, die ich gestellt habe, ist eigentlich Reizgas im Wasserwerfer oder ist Wasser im Reizgas? Warten Sie mal ab, was er dazu zu sagen hat. Das Video müsste jetzt eigentlich schon bei YouTube veröffentlicht sein. Genau das also.
Deswegen natürlich auch gerne nochmal einen Daumen unten lassen auf unserem YouTube-Kanal.
Das Daumen die unten lassen. Lassen Sie auf jeden Fall den Daumen unten, was dieses Video angeht.
Daumen da lassen.
Ja, ich meine, ich habe Ihnen ja letzte Woche versprochen, nächste Woche wird es besser. Tut mir leid, ist leider nichts draus geworden. So kann das gehen. Ja, und außerdem können Sie für den Algorithmus gerne auch Kommentare reinschreiben.
Sehr gerne.
Im heutigen Fall können Sie ja beispielsweise Gruß an Onkel Armin nehmen.
Ja, der freut sich. Und wo du gerade die Demo erwähnt hast, sehr gerne nochmal unseren Telegram-Kanal abonnieren, weil da hat Benjamin jede Menge Fotos und kleine Videos live gemacht. Die sind dann auch in unserem Telegram-Kanal Basta Berlin zu finden. Das macht Spaß, neue Umfragen kommen da bestimmt auch hin. Eins noch, Konsens TV, was Sie hier in dieser Folge gesehen haben, werden wir auch nochmal separat fürs Wochenende raushauen. Und dann sind wir durch.
Das war's für heute. Mein Name ist Benjamin Gollner. Alles Gute, bis nächste Woche.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.